Vor ein paar Jahren war ich bei Leuten aus der Gemeinde zu Besuch. Es waren Gemeindemitglieder, wir hatten ein Gespräch, ging natürlich um Gemeindethemen. Und als ich gehen wollte, sagte ich, könnte ich nochmal auf Toilette? Ich muss nochmal. Und dann sagten sie, ja, da hinten ist so die Toilette, Gästetoilette. Bin dann auf die Toilette gegangen, auf die keramische Abteilung da. Und dann sah ich, dass sie im Gästeklo so einen Geburtstagskalender hatten. Kennt ihr, oder? Wo man so immer. Also wer hat einen Geburtstagskalender zu Hause? Ja, doch einige. Bei wem hängt das Ding auf dem Klo? Sind einige. Sehr praktisch. Ist man ja manchmal am Tag, kann man so gucken, wa? Ja, und als ich das Ding so hängen sah, in so einem Kalender stehen ja Leute, die einem wichtig sind, die man nicht vergessen will, Leute, die einem was bedeuten. Und als ich den Kalender so hängen sah, überkam mich ein ganz blöder Gedanke. Und zwar fragte ich mich, ob da wohl auch mein Name drin steht. Ja, stehe auch ich als Pastor in deren Geburtstagskalender. Mit anderen Worten, bin ich den Leuten so wichtig, dass sie auch mein Geburtsdatum notiert haben. Denken sie auch an mich? Bin ich ihnen etwas wert? Wollen sie mich sozusagen vor Augen haben? Habe ich Bedeutung? Auf einmal war diese Frage da und ich habe diese Szene noch sehr lebendig vor Augen. Und ich nahm dann ganz vorsichtig den Kalender und blätterte bis zum Januar, schaute in die Spalte 17 und was sahen meine trüben Augen? Da stand ein Name. Es war aber nicht meiner. Irgend so ein Onkel Erwin. Und ich weiß noch, dass ich damals total enttäuscht war. Ich schmollte so innerlich und dachte, naja, bist ja nicht so wichtig. Und als ich zu Hause war, habe ich nochmal genauer drüber nachgedacht und war doch erschrocken, dass mich das so berührt hat. Ich dachte immer, ich stehe so fest im Leben, aber auf einmal waren sie da. Minderwertigkeitsgefühle. Auf einmal war die Frage da, wer bin ich eigentlich? Habe ich Bedeutung bei anderen Leuten? Bin ich etwas wert? Und ich weiß nicht, wie es euch mit der Frage geht, aber ich bin davon überzeugt, dass diese Frage sich durch unser ganzes Leben zieht. Wer bin ich? Was bin ich wert? Diese Frage, die wir hier auch sehen. Ich bin davon überzeugt, diese Frage kommt immer wieder hoch. In allen unseren Lebenssituationen. Wenn ich mich bewerbe, wenn ich mich irgendwo vorstelle, dann ist diese Frage, ja, wer bin ich eigentlich? Als was für ein Typ komme ich hier eigentlich an? Wenn ich krank bin, wenn ich mit Menschen rede, wenn ich hier auch Leute begrüße, dann spielt das mit. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, überlege morgens, was ich anziehe, wenn mich jemand lobt oder kritisiert, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich in meiner Beziehung einen Konflikt habe, dann spielt diese Frage immer wieder mit. Wer bin ich? Diese Frage durchdringt unseren ganzen Alltag und ich bin auch davon überzeugt, diese Frage durchzieht auch unser gesamtes Glaubensleben. Denn die Art, wie ich bete, die Art, wie ich vielleicht auch die Bibel lese, die Art, wie ich mich in der Gemeinde verhalte, die Art auch, wie ich eine Predigt höre, mit welchen Ohren ich da auch hinhöre, diese Art, alles wird beeinflusst durch die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Was denke ich über mich selbst? Habe ich ein gesundes Selbstwertgefühl oder nicht? Und meine Erfahrung ist, und deshalb rede ich heute Morgen auch darüber, meine Erfahrung ist, dass wirklich Millionen Menschen und genauso viele Christen genau an dieser Stelle einen Mangel haben. Dass sie sich selbst eben nicht so annehmen können. Ja, nach außen zeigt man das natürlich nicht. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, dann kann man sich nicht ganz so annehmen. Man findet sich klein und unbedeutend. Man hat sich nicht so gern, man stellt immer sein Licht ein bisschen unter den Scheffel, wird von Selbstzweifeln geplagt und vielleicht denken auch einige, ja, als Christ muss ich ja auch so ein bisschen gebeugt durchs Leben gehen, da darf ich ja nicht so mit stolzer Brust rumlaufen. Genau deshalb möchte ich heute darüber predigen, dass wir uns fragen, wie kann ich denn wirklich in einer gesunden Weise diese Frage für mich beantworten? Wie kann ich vielleicht auch mutiger werden im Leben? Wie kann ich aufrechter stehen? Wie kann ich auch besser mit Niederlagen, mit Kritik auch im Leben umgehen, dass ich mir meines Wertes wirklich gewiss bin? Darum soll es heute gehen und ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen auf dieses Lebensthema, was so voll aus dem Alltag gegriffen ist. Aber ich möchte die Predigt damit beginnen, dass ich euch erstmal ein paar ganz kurze Fakten mitgebe, wie eigentlich so ein Gefühl entsteht, so ein Minderwertigkeitsgefühl. Ich bin davon überzeugt, dass alle Menschen, die in der Beratung arbeiten oder in der Seelsorge arbeiten, auch ein Stück davon wissen müssen, wie wir Menschen so ticken. Aber natürlich auch, weil es uns selber betrifft. Also einfach mal die Frage, wie entsteht eigentlich so ein Minderwertigkeitsgefühl? Nun, das erste große Minderwertigkeitsgefühl hat jeder Mensch, wenn er Kind ist. Das Kind ist klein, das Kind fühlt sich auch klein und es muss immer nach oben gucken. So wie wenn man hier vorne in der ersten Reihe sitzt und die Lieder lesen will. Also. Die Erwachsenen sind immer groß. Es sind wirklich wahre Riesen aus der Perspektive eines Kindes. Und in den Augen eines Kindes können Erwachsene alles und sie dürfen alles und Erwachsene haben immer Recht. Okay, irgendwann lernen die Kinder, dass Papa auch mal Unrecht hat. Aber Kinder empfinden das so. Kinder, die Erwachsenen haben Macht über mich. Und das Kind will natürlich nicht so klein bleiben. Das Kind will die Brücke schlagen. Das Kind will auch groß sein. Ich will auch. Und das Kind will stark sein, will sich behaupten. Aber nur selten gelingt das. Eher im Gegenteil, die Eltern sagen, hör auf. Das kannst du nicht, schrei nicht so, hör auf zu kleckern, nimm endlich das Handy aus dem Mund. Es wird ja ganz besabbert. Und das Kind speichert für sich eben diese Botschaft ab, ich bin klein und ich bin unterlegen. Und das ist das erste große Minderwertigkeitsgefühl, das wir alle kennengelernt haben, haben wir alle durchgemacht. Aber dann geht es weiter. Der heranwachsende Mensch macht jetzt in seiner Jugend auch Erfahrungen mit dem Leben. Und ich habe das mal so in einer Waage hier dargestellt. Wir machen Erfahrungen der Ermutigung, aber wir machen auch Erfahrungen der Entmutigung. Und wenn das normal ist, dann hält sich das einigermaßen so die Waage. Ermutigung, dass etwas klappt, dass etwas gelingt, dass Eltern sagen, ey, super gemacht und du siehst aber toll aus und so weiter. Aber es gibt eben auch Entmutigung. Es kann jetzt im Leben vorkommen, dass die Entmutigungen überwiegen. Oder dass eine Entmutigung besonders einschneidend ist. Was kann das sein? Das können zum Beispiel körperliche Mängel sein. Da hat man dünne Beine oder eine blasse Haut oder eine große Nase und man erlebt, wie andere darauf reagieren und sagen, du siehst aber komisch aus. Ich hatte immer X-Beine oder wie der Orthopäde sagt, Knick-Senkfuß. Und ich war immer nicht so schnell. Ich war als einer der Jungen immer so der Langsamste. Und ich habe schon gemerkt, dass die anderen mich belächelt haben. Oder vielleicht sind das soziale Minderwertigkeiten. Als Familie hatte man immer wenig Geld. Man hatte einen Vater, der Alkoholiker war oder sowas. Und das fühlt sich nicht gut an. Oder Bedrohliches. Man erlebt Krieg oder eine heftige Krankheit, einen starken Unfall. Und man hat mal totale Angst gehabt. Oder Streit und Scheidung der Eltern. Für ein Kind ist das der absolute Horror, wenn Mama und Papa sich trennen. Es ist eine große Entmutigung für ein Kind. Oder auch übermäßige Strafe. Immer wenn man etwas falsch gemacht hat, zack, gleich hat man eine hinter die Ohren gehabt. Gleich hat man sich eine gefangen und man ging immer so ein bisschen geduckt durchs Leben. Vielleicht waren das auch Botschaften, die man gehört hat, ach du Versager, eine Frau erzählte mir mal, dass sie immer gesagt bekommen hat, ohne dich wäre unser Leben besser gewesen. Das kannst du nicht. Und wenn man das hört, wächst man in einer Atmosphäre der Unsicherheit auf. Übrigens, auch Überbehütung erzeugt eine Unsicherheit, weil das Kind den Eindruck hat, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das müssen andere für mich machen. Immer, ja komm, ich mache das für dich und ich mache das für dich. Und das Kind speichert ab, ja, ich kann das ja auch nicht. Vielleicht kann das auch eine verzerrte religiöse Erziehung sein, dass man immer gesagt hat, oh, jetzt ist der Herr Jesus aber traurig, wenn du das machst. Und pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und wenn du nicht zur Gemeinde gehst, dann stehst du ja auch nicht mehr unter dem Segen Gottes. Und das Weib schweige ja auch in der Gemeinde. Auch das ist eine Entmutigung. Und jetzt stellt euch das vor, das erlebt man ja nicht alles auf einmal. Also das wäre ja schrecklich. Das alles können Entmutigungen sein, man erlebt das nicht auf einmal. Aber vielleicht war eine Sache besonders intensiv. Und jetzt wird es interessant. Der heranwachsende Mensch, der diese Entmutigung erfährt, und er mitbekommt, wie andere darauf reagieren, der zieht aus diesem Erleben jetzt seine Schlüsse. Und zwar der Heranwachsende denkt, das hier, mit mir muss was nicht stimmen. Ich bin nicht okay, ich habe keinen Wert. Und dieses Denken formt jetzt mein Selbstbild. So wie ich selber über mich denke, wie ich mich selber sehe. Alfred Adler hat einmal gesagt, das Selbstbild ist das Archiv meiner Lebensgeschichte. Das Selbstbild ist das Archiv meiner Lebensgeschichte. Es ist die Qualität meiner Erinnerungen. Und Menschen, die eine einschneidende Entmutigung erfahren haben, die haben eben dieses Selbstbild, ich bin nicht okay, ich bin nicht wertvoll. Und genau der Knackpunkt an dieser ganzen Sache ist, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit deines Lebens, aber man glaubt es so, man hat das so abgespeichert. Das heißt, so deuten Menschen die Erlebnisse, die sie gemacht haben. Wir hatten wenig Geld, ich bekam immer eine drauf, man hat sich über mich lustig gemacht, also bin ich nicht wertvoll, ich bin nicht so toll. Und das Verrückte ist nun, und jetzt wird's nochmal spannend, das Verrückte ist nun, dass wir mit diesem erworbenen Selbstbild unser Leben lang rumlaufen. Unser Leben lang rumlaufen. Ich gehe auch als Erwachsener noch mit diesem Bild durchs Leben. Und auch wenn ich schon 70 oder 80 bin, kann das so sein. Und dieses Selbstbild prägt jetzt mein Denken und Handeln, wie ich mich im Alltag bewege. Das heißt, ich handle nie neutral, sondern immer nach der Vorstellung, die ich über mich habe. Ich lebe das, was ich von mir glaube. Das ist der Haken. Und ich will euch das mal praktisch so ein bisschen zeigen. Ich habe hier mal mein Selbstbild mitgebracht. Es geht auch positiv, ja. Also, stellt euch vor, da ist irgendwie ein Straßenfest und jemand fragt dich, hey, wir haben ein Straßenfest, willst du vielleicht ein Plakat malen? Und jemand, der so ein Bild von sich hat und jetzt, hey, kannst du mal ein Plakat malen? So jemand wird sagen, ach nee, lass das mal andere machen. Nee, ich kann das nicht so gut. Und wenn das nicht gelingt? Dagegen, wenn jemand so ein Selbstbild von sich hat, der sagt, ja, habe ich noch nie gemacht, aber kann ich ja mal versuchen. Einfach mal ausprobieren. Ihr merkt, wie sich das auch beeinflusst. Oder man verhaut eine Klausur. Jemand sagt, ja, kann ja mal vorkommen, dass man auch mal eine Klausur verhaut. Und jemand, der so ein Selbstbild hat, sagt dann, ja, habe ich doch gleich gewusst. Aus mir wird sowieso nichts. Und wer weiß, ob ich die Schule schaffe. Und wer weiß, was ich dann werde. Oder so. Oder jemand sagt, hey, du hast doch ein komisches Hemd an. Das passt ja gar nicht zu deiner Hose. Und jemand, der so ein Bild von sich hat, sagt, du, ist ja deine Meinung, ich sehe das ganz anders, also mir gefällt das Hemd, Punkt. Und jemand, der so von sich denkt, der sagt, ja, hast du recht, ja, ich habe ja sowieso keinen Geschmack, das hat man mir auch schon immer so gesagt, ja. Und genau in meinem Glaubensleben spielt das jetzt auch eine Rolle. Ich bete für eine Sache, bete schon lange und Gott erhört mein Gebet nicht, aus was für einem Grund auch immer, vielleicht erhört er das Gebet noch nicht. Gott erhört ein Gebet nicht und jemand, der so von sich denkt, sagt, ja, kann ja mal vorkommen, dass Gott ein Gebet nicht sofort erhört. Das sagt ja nichts über meinen Wert. Aber so jemand denkt, da habe ich bestimmt was falsch gemacht, da habe ich bestimmt gesündigt. Das ist jetzt bestimmt die Strafe Gottes dafür, weil ich was falsch gemacht habe und jetzt erhört er mein Gebet nicht mehr und jetzt stehe ich nicht mehr unter dem Segen. Oder auch die Art, wie man die Bibel liest. In der Bibel steht ja Gottes Zuspruch, Gottes Ermutigung, aber in der Bibel steht Gottes Anspruch auch, was wir machen sollen. Und es ist wie verrückt, Leute mit diesem Selbstbild lesen den Zuspruch Gottes, aber auch den Anspruch Gottes. Und Leute mit so einem Selbstbild lesen die Bibel und sie entdecken immer die Stellen, wo ihnen klar wird, dass ich noch nicht so bin, wie Gott es gerne hätte. Und immer fallen mir diese Stellen auf. Und das biblische Lesen ist so mühsam. Und ja, ihr könnt das weiterführen, auch in Gedanken. Versteht ihr? Mein Selbstbild ist ausschlaggebend, wie ich mich verhalte. Das heißt, wenn ich mich dumm und unbegabt, wenn ich mich für dumm und unbegabt halte, dann handle ich auch so. Und aus diesem Minus will man jetzt natürlich herauskommen. Keiner ist ja gerne im Minus. Keiner fühlt sich gern klein Und deshalb suchen wir jetzt Wege, um unseren Wert zu steigern. Und das sind auch Wege, die wir alle kennen, die ich kenne und ihr sicherlich auch. Wir versuchen, da irgendwie rauszukommen. Und es gibt so drei bekannte Wege, die ich euch auch nochmal vorstellen möchte. Genau, das ist so ein erster Weg, um aus meinem Minus irgendwie rauszukommen. Geltungsstreben. Und dahinter steckt der Gedanke, ich bin wertvoll durch das, was ich tue. Und das hört sich auch logisch an. Und das heißt, ich versuche viel zu leisten, ich gebe mir die größte Mühe, ich versuche immer Einsen zu schreiben. Ich melde mich gleich als Freiwilliger, wenn irgendwo ein Freiwilliger gesucht wird. Und nur wenn ich alle überholt habe, dann gehöre ich dazu. Nur wenn ich der Beste bin, dann bin ich wer. Aber das Problem ist, und das kennt ihr ja, man ist ja nicht immer der Beste. Man haut ja auch manches daneben. Man ist ja nicht immer erfolgreich. Und genau dann kippt die Sache wieder nach unten. Oder ein zweiter Weg. Kauf dich reich. Ist ja auch so ein Weg. Und dahinter steckt der Gedanke, ja, ich bin wertvoll durch das, was ich besitze. Und solche Leute müssen immer alles haben. Ich muss ein großes Haus haben, ich muss ein großes Auto haben, ich muss einen super tollen Beruf haben. Und wenn ich unglücklich bin, dann gehe ich shoppen. Ja, und auch wenn der Schrank voll ist, ich brauche etwas Neues. Und all die schönen Sachen geben mir das Gefühl des Wohlbefindens. Und es fühlt sich einfach toll an, wenn jemand sagt, wow, coole Lederjacke. Ja, das fühlt sich gut an. Aber auch das ist ein ganz schmaler Grat, denn kaum einer hat ja so einen Goldesel im Keller, der ständig Geld produziert, dass ich mir immer das Neueste leisten kann. Wenn mein Geld ausgegeben ist, dann komme ich an meine Grenze. Und was ist, wenn ich meinen Besitz verliere oder meine Arbeit? Was ist, wenn Dinge kaputt gehen, wenn ich das Haus nicht mehr bezahlen kann? Dann falle ich wieder ins Minus hinein. Aber es gibt noch einen dritten Weg und der lautet, pass dich an. Pass dich an. Und dahinter steckt der Gedanke, ich bin wertvoll über das, was andere über mich denken. Das heißt, ich mache alles mit, um nicht negativ anzuecken. Also wenn die Masse FC Frankfurt-Fan ist, weiß ich nicht, was hier so der Knaller ist, dann bin ich das auch. Wenn die Masse gegen Atomkraft ist, dann bin ich das auch, um dazu zu gehören. Das heißt, ich gebe meine Überzeugungen auf, um gemocht zu werden. Ich bin everybody's darling und immer auf Harmonie bedacht. Kritik bringe ich lieber nicht an, weil ich Angst habe, den anderen zu verlieren. Ich bin immer freundlich, ich mache, was andere von mir erwarten. Alle finden mich toll. Ich muss funktionieren, ich funktioniere auch und das finden die Leute toll. Mann, wie hilfsbereit und wie freundlich du immer bist, das tut mir gut. Und weil ich auch in der christlichen Gemeinde nicht negativ auffallen will, weil ich auch in der christlichen Gemeinde dazugehören will, deshalb bin ich der Musterchrist. Naja, zumindest spiele ich den Musterchrist, weil auch das kommt gut an. Ich denke, ich muss das nicht weiter erklären, dass dieser Weg total anstrengend ist. Und wie viele gehen diesen Weg, dass sie eigentlich sagen, ich versuche zu funktionieren, aber eigentlich denke ich was ganz anderes. Man streicht die eigene Persönlichkeit durch, nur um von dem anderen angenommen und wertgeschätzt zu werden. Ich denke, wir alle kennen diese Wege. Ich selber kenne diese Wege, um unseren Wert zu steigern. Und die Werbung und das Fernsehen redet uns immer wieder ein, dass wir genau das brauchen. Aber diese Wege sind einfach ein Teufelskreis. Sie sind nicht tragfähig. Diese Wege frustrieren einfach, weil mein Wert von äußeren Umständen abhängt, die ich nicht beeinflussen kann. Und so erlebe ich immer wieder Abstürze und falle ins Minus. Das heißt, es muss also einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben, um aus dem Minus meines Lebens herauszukommen. Es muss einen anderen Weg geben, um selbstbewusster zu werden, aufrechter zu stehen, sich seines Wertes sicher zu sein. Und genau diesen Weg, und dessen bin ich voll überzeugt und habe ich auch in meinem Leben erfahren, genau diesen Weg zeigt uns kein anderer als Gott. Gott, der Schöpfer des Lebens. Unser guter Vater im Himmel. Denn er sagt uns Menschen, wer wir wirklich sind. Und diese Frage kann nur er kompetent beantworten, weil er sich uns ausgedacht hat. Wir sind sein Werk. Er hat uns geschaffen. Und deshalb kann nur er wirklich sagen, wer wir wirklich sind. Nur er weiß, wer wir wirklich sind. Wer ich bin, das ist die Frage meines Lebens. Und viele Menschen glauben das hier. Sie seien nicht so wertvoll. Das Bild, was sie von sich haben, ist so. Und dieses Bild hat sich eingebracht. Aber Gott kommt jetzt, und das ist das Geniale, wenn ich die Bibel aufschlage, dann begegnet mir ein Gott, der mir jetzt sagt, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Du hast etwas Falsches abgespeichert. Du hast etwas Falsches gelernt. Vielleicht hast du das jahrelang gelernt. Aber das ist eine Lüge über dein Leben. Vielleicht waren auch die Stimmen so laut, die immer wieder gesagt haben, du bist ja ein Versager, du bist ja uncool, du bist fehl am Platz, du bist nicht fromm genug, du hast das falsche Geschlecht oder was weiß ich. All das, was sich vielleicht eingebrannt hat, ist eine Lüge. Und Gott kommt nun und er möchte dir die Wahrheit über dein Leben sagen, weil er der Schöpfer ist, weil er sich dich ausgedacht hat. Er möchte dir sagen, wer du wirklich bist. Und das, was Gott über dich denkt, welches Bild er von dir hat, das finden wir schwarz auf weiß in der Bibel. Und ich bin davon überzeugt, Christsein ist ein lebenslanger Weg, da umzulernen. Wir sind so sehr geprägt von diesen drei Wegen, die ich eben vorgestellt habe. Aber Christsein ist jetzt ein lebenslanger Weg, umgeprägt zu werden, wirklich die Wahrheit Gottes über mich zu lernen, die Wahrheit Gottes zu hören, anzunehmen und sie dann auch zu glauben und dann auch damit durchs Leben zu gehen und zu reden und zu handeln. Manchmal sind Prägungen so tief, dass es lange braucht, das zu glauben und anzunehmen, was der Schöpfer über mich sagt. Aber genau dieser Weg lohnt sich. Und ich möchte euch deutlich machen, was die Wahrheit Gottes über dein Leben ist. Ich habe nochmal 4 solche kurze Punkte mitgebracht. Und höre das und übertrag das auf dein Leben und nimm das mit für dich. Du weißt am besten, wo so deine empfindliche Stelle ist. Wer bin ich? Und die erste Antwort Gottes, du bist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Du bist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Vielleicht hast du das schon so oft gehört, 1000-mal gehört, aber 1000-mal ist nichts passiert. In 1. Mose 1, Vers 27 und 31 steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Oder noch ein zweiten Bibelvers aus Psalm 139, du hast mich geschaffen. Übersetz das jetzt auch mal auf dein Leben. Du hast mich geschaffen, mein Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Diese zwei Bibelstellen sprechen eine ganz deutliche Sprache, und zwar du bist gewollt. Du bist gewollt. So wie du bist, bist du genau richtig. Du bist eben kein Mensch von der Stange. Du bist kein Typ vom Wühltisch. Nein, du bist eine kostbare Einzelanfertigung Gottes. Sehr gut, sagt Gott. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau und er sagte sehr gut. Und in letzter Zeit ist mir nochmal aufgegangen, was das bedeutet. Gott hat normalen Menschen geschaffen und er sagt sehr gut. Gott wusste, er hat keine Alleskönner geschaffen. Er hat Menschen geschaffen mit Stärken, aber auch mit Begrenzungen. Und er sagt dazu sehr gut. Er sagt sehr gut, wenn Menschen nicht alles können. Ich finde das enorm. Gott hat eben nicht Barbie und Ken geschaffen. Gott hat auch nicht Batman und Catwoman geschaffen. Sondern er hat normale Menschen geschaffen. Gott sagt sehr gut zu deinem Körper. Gott sagt sehr gut zu deinem Charakter. Und Gott sagt auch sehr gut zu deinen Grenzen. Ich finde das so wunderbar. Das ist so versöhnlich, auch das aufzunehmen. Du bist sehr gut. Schon bevor du den ersten Handschlag gemacht hast, schon bevor du etwas leisten konntest überhaupt, sagt Gott sehr gut über dein Leben. Das ist die Wahrheit über dein Leben. Hör das. Nimm das an. Und glaubt das. Ein zweiter Punkt, Du bist der Geliebte Gottes. In Römer 5, Vers 8 heißt es, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Man kann auch sagen, dass Christus für uns starb, als wir uns noch überhaupt nicht für Gott interessiert haben. Oder dazu auch in 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Ich bitte dich, mach mal ein Gedankenexperiment. Stell dir mal zwei Personen vor. Eine Person ist Jesus. Hast du es? Und die zweite Person bist du. Ihr beide steht zusammen. Stell dir vor und überleg dir jetzt mal, wen von beiden liebt Gott mehr? Wer hat vor Gott mehr Gewicht? Jesus oder du? Und vom Gefühl her würden wir sagen, ja, Gott liebt natürlich Jesus mehr. Jesus hat mehr Gewicht. Er ist der Sohn, er ist der Reine, er ist der Heilige, er ist der Gerechte, er ist der Erlöser, er ist der Retter der Welt, er ist alles. Und ich, ja, bin vergänglicher Mensch, versage oft am Willen Gottes, lebe oft nicht so, wie Gott das will. Aber das stimmt nicht. Die Bibel sagt, du bist der Geliebte Gottes. Vielleicht kennen einige so diese Geschichte, wie Jesus sich hat taufen lassen. Und dann kam eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und das Gleiche sagt Gott zu dir. Das wird deutlich in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist hier dieses Gemälde von Rembrandt, die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und hier sagt der Vater im Prinzip, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Hier kommt jemand, der voll versagt hat, der das Geld verprasst hat, der ohne Gott leben wollte. Und Gott nimmt ihn an und er liebt ihn. Du bist der Geliebte Gottes, auch mit deiner Schuld. Du bist der Geliebte Gottes, auch mit deinem Versagen. Du bist so wertvoll, dass Jesus für dich ans Kreuz ging. Du bist ein Christuswert. Der Himmel ohne dich wäre unvollkommen. Du musstest dabei sein. Deshalb hat Jesus alles in Gang gesetzt und ist ans Kreuz gegangen. Gottesdienst plus, habe ich mir gedacht, plus ist ja auch ein Kreuz. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt zum Merken. Du bist geliebt. Das macht deinen Wert aus. Höre diese Wahrheit und glaub es auch. Deshalb musst du dich nicht andauernd vergleichen, musst nicht zum Arbeitstier werden, musst nicht immer Ja und Amen sagen, musst nicht immer die neueste Technik haben, um deinen Wert zu steigern. Ein dritter Punkt. Du wirst von Gott gebraucht. In 1. Korinther 6, Vers 20 heißt es, er, also Christus, er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an. Mit freigekauft ist hier die Erlösung vom Todesurteil gemeint. Die Bibel sagt, aufgrund unserer Sünden hatten wir den Tod verdient. Aber Jesus kommt jetzt und nimmt diese Strafe auf sich und kauft uns sozusagen frei mit seinem Blut. Wir kriegen die Freiheit auf einmal geschenkt. Genial, wunderbar. Jesus gab alles für dich, wir können in Freiheit leben. Aber jetzt kommt das Zweite hinzu. Jetzt heißt es auch, wir sind freigekauft, um sein Eigentum zu sein. Gott hat uns freigekauft, wir stehen jetzt auf seiner Seite. Und jetzt möchte Jesus auch mit dir was machen. Und auch das macht deinen Wert aus. Du bist von Gott gebraucht. Er möchte dich einsetzen, er möchte mit dir etwas tun in dieser Welt. Ich möchte es mal mit einem Bild verdeutlichen. Ein Basketball in meiner Hand, stellt euch das vor, ein Basketball in meiner Hand wäre vielleicht 20 Euro wert. Ich weiß nicht, was so ein Ding kostet. Aber ich glaube, ein Basketball in den Händen von Dirk Nowitzki wäre 20 Millionen wert. Versteht ihr? Es kommt ganz drauf an, wer diesen Basketball in der Hand hat. Oder ein Tennisschläger. In meiner Hand wäre der wertlos. Ich könnte damit vielleicht ein paar Fliegen verscheuchen. Aber ein Tennisschläger in der Hand von Roger Federer verspricht ein Wimbledon-Sieg. Versteht ihr, es kommt darauf an, wer ihn in der Hand hat. 5 Brote und 2 Fische in meinen Händen ergeben vielleicht ein paar Fischbrötchen. Aber 5 Brote und 2 Fische in den Händen von Jesus bringen Nahrung für Tausende. Versteht ihr, es kommt darauf an, wer es in der Hand hat. 2 Nägel in meinen Händen sind vielleicht gut, um ein Vogelhäuschen zu bauen. Aber 2 Nägel in den Händen von Jesus bringen die Rettung der Menschheit. Es kommt dran, ganz drauf an, wer es in den Händen hält. Verstehst du, in Gottes Hand bist du wertvoll. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, dazu lädt Jesus immer ein, stell dich mir zur Verfügung, weil du in meinen Händen wertvoll bist, weil ich dich gebrauchen möchte in dieser Welt. Er kann aus deinem Leben etwas Großartiges machen. Das sagt auch etwas über deinen Wert. Wie viele haben die Botschaft gehört, du wirst nicht gebraucht. Wenn man auch so arbeitslos wird, ist das total ätzend zu erleben. Ich bin nicht mehr gebraucht. Bin so. Aber bei Gott bist du gebraucht. Und noch eine letzte Wahrheit über dein Leben. Eine letzte Wahrheit, die dein negatives Selbstbild korrigieren kann. Eine letzte Wahrheit, die dich ermutigen und aufrichten soll. Gott, nein, da kommt es. Ist hier die Batterie alle? Drück dir noch eins weiter. Danke. Gott will in dir wohnen. In 1. Korinther 6, Vers 19, das sagt Paulus zu Christen. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, oder man könnte auch sagen ein Haus, des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Was heißt das? Das heißt, Gott möchte in uns Menschen wohnen. Der lebendige Gott, der große Gott, der Schöpfer dieser Welt, er möchte in dir wohnen. Und wenn du das zulässt, dann macht das was Geniales über deinen Wert auch aus. Dann wohnt auf einmal Gott in dir. Zu dieser Wahrheit habe ich mal ein schönes Gedicht gefunden von Hans-Joachim Eckstein. Dieses Gedicht heißt Flasche, vielleicht kennen es einige auch, aber vielleicht einige auch nicht. Ich lese es mal vor. Du sagst, du hältst dich selbst für eine Flasche. Du seist ein für Gott unbrauchbarer und zum Leben ungeschickter Mensch. Das ist nun freilich noch kein Grund, gleich zu verzweifeln. Denn auch die gewöhnlichste Flasche kann durch einen kostbaren Inhalt ausgesprochen wertvoll werden. Wenn also Gott selber durch seinen Geist in dir wohnt und das bewirkt, was du an sich nicht sein kannst, dann bist du durch ihn, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Wir sehen die letzte Folie. Mal alle 4 Bilder zusammen. Wer bin ich? Wir haben gehört, was wir vielleicht gelernt haben über unser Leben. Und Gott sagt, das ist eine Lüge. Das hast du vielleicht falsch abgespeichert. Das haben dir vielleicht Leute eingetrichtert. Oder du wusstest es gar nicht besser. Gott möchte dir sagen, die Wahrheit über dein Leben, wer du wirklich bist. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Du bist gebraucht. Und der lebendige Gott möchte auch in dir wohnen. Ich wünsche dir, dass diese Wahrheit dich immer mehr verändert. Auch wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist. Dass dich das immer mehr verändert, dass dich das ermutigt, dass das dich befähigt zum Leben, dass du auch deinen Glauben viel gelassener und aufrechter leben kannst. Und eins noch zum Schluss, sollte ich dich irgendwann mal besuchen, keine Angst, ich kontrolliere nicht den Geburtstagskalender. Amen.
Lasst uns beten. Vater, danke für dein Wort, danke für dein Wort, was uns Klarheit schafft, da wo wir dunkel sehen, da wo wir auch vielleicht von uns selbst uns als dunkel erleben, da wo wir ein verzerrtes Bild von uns haben, da willst du uns ein neues Bild schenken, ein Bild, wie du uns siehst, wie du ja, über uns denkst. Lass uns das immer mehr erfahren, dass das unser Leben und unser Denken über uns selbst prägen darf. Nicht wie wir uns selber sehen und auch was andere über uns sagen, sondern vor allem das, was du über uns aussprichst, dass das zu unserem Lebensraum wird, in dem wir sicher leben dürfen, weil wir wissen, dass du uns lieb hast, dass du uns einen Wert gibst, der nicht von uns und auch nicht von anderen abhängt. Danke dafür. Amen.